von Chandor und Maria ist entfremdet und Baron von Lazar hat in der nahegelegenen Stadt Pesch eine Geliebte, Frau Virak. Sie ist eine Frau aus einfachen Verhältnissen, der er den Lebensunterhalt finanziert und in deren Armen er die Welt vergessen kann. So verlässt er jeden Morgen das Haus und lässt Maria zurück.
Elona wachte unterdessen aus kindlichen Träumen, in denen sie sprechenden Waldtieren und singenden Bäumen begegnet war, mit einem kleinen dunkelroten Fleck zwischen den Beinen auf. Sie erschrak, aber sie schrie oder weinte nicht. Stattdessen stand sie auf, schlug instinktiv die Decke über den Fleck, als müsste sie sich schämen, das schöne weiße Leintuch beschmutzt zu haben, und unterzog ihren Körper einer umfassenden Untersuchung. Doch sie fand keine Wunde. Auch Schmerzen verspürte sie keine, höchstens ein leichtes Ziehen in der unteren Bauchgegend. Sie hatte gestern Abend aber auch kaum etwas gegessen, denn die widerlichen gegrillten Hammelnieren, die, wie sie fand, nach nichts als Urin schmeckten, hatte sie ausnahmslos und höchst geschickt in die große dunkelrote Serviette in ihrem Schoß und von dort aus in die Mäuler der drei Dackel unter den Tisch buxiert. So tat sie es meistens, wenn es Fleisch gab, denn der Gedanke, etwas zu essen, das einmal Augen gehabt hatte, ließ es ihr gleich wieder hochkommen. Den Fleck beschloss sie zu vergessen. Das Mittagessen nahm die Familie von Lazar oft ohne den Vater ein. An jenem Tag aber saß er schon am Tisch, als Ilona den Speisesaal betrat. Wie sie ihn dort sitzen sah, in der Mitte des Saals, umgeben von seiner Frau und seinem Sohn, wurde sie sich plötzlich wieder ihrer Bauchschmerzen bewusst. Sie setzte sich neben ihren Vater und spürte sogleich die Blicke ihrer Vorfahren, die steif von ihren Porträts auf sie hinunterschauten. Wie sie diese Menschen hasste, ihre versteinerten Mienen, ihre aufwendigen Frisuren und abscheulichen Backenbärte, ihre schwarzen Augen, roten Wangen, dünnen Lippen und weißen Hände, ihre lächerliche Kleidung. Wie konnten sie so herablassend auf sie hinabblicken? Hatten sie ihr von faulenden Zähnen zernagtes, von Durchfall geplagtes und Krankheiten gepeinigtes Leben nicht eines Besseren belehrt? Kein Wunder, dass die junge Baroness so dünn war. Wie sollte ihr unter der ständigen Beobachtung ihrer Vorfahren nicht der Appetit vergehen? Doch nun musste sie essen. Ida trug schon die Speisen hinein. Sie hatte Glück, denn es gab kaum Fleisch und viel Gemüse. Violett schimmernde Rüben, sattgrünen Spinat, fröhlich hellen Salat, strahlend weißen Meerrettich, gelbe in geschmolzener Butter schwimmende Kartoffeln und leuchtende Karotten zwischen lustigen kleinen Erbsen. Sie schaufelte sich also ordentlich auf den goldumrandeten Teller und begann zu essen, ohne auf die mechanischen Kaugeräusche des Vaters, die Lügen der Mutter oder das nervöse Schlucken des Bruders zu hören. Das Nichtbeachten, das Verdrängen, war eines ihrer größten Talente, denn anders als ihre Mutter und ihr Bruder, denen die ganze Welt unerträglich nahe ging, konnte sie sich, einer Schildkröte gleich, in sich selbst zurückziehen, tief in sich hinein, an einen Ort, an dem sie nichts erreichen konnte. Nach dem Mittagessen ging Ilona zu den Pferden, die sie ihre unerträgliche Familie immer vergessen ließen. Sie bürstete ihnen das glänzende Fell und streichelte ihre warmen Hälse, bis ihr kalt wurde. Auf dem Weg zurück zum Schloss hörte sie plötzlich ein Rascheln im Heckenrosenstrauch, dann ein leises Wimmern. Neugierig ging sie auf den Waldsaum zu und dachte dabei an das Rehkitz, das ihr Vater und sein Bruder als Kinder verletzt im Feld gefunden und ins Schloss geholt hatten. Als sie nur noch wenige Schritte von der Stelle entfernt war, rannte das Wesen panisch davon, und Ilona, die unbedingt auch ein Rehkitz haben wollte und bis auf ein paar bewegte Zweige und zitternde Blätter nichts gesehen hatte, folgte ihm aufgeregt in den Wald hinein. Die Bäume tragen schon ihr dichtes braunes Laub, doch unter ihnen flimmert noch der Sommerstaub, durch den die Stare huschen, die die Welt in Stummheit stoßen. Ilona hastet, wie auf der Jagd, ein Stamm, ein Auge, ein Blatt, ein Grab. Sie eilt und sieht und nimmt nichts wahr. Die Füße folgen unsichtbaren Wegen, schmalen Schattenstraßen, von Tieren gegraben ins Waldgewebe. Verloren hastet sie durch jenes Tor. Die Mauern ragen hoch empor, umschließen still die fremde Stadt. In Dornen geduckt die Töchter harren, im Unterholz der König thront und teilnahmslos die Wesen starren. Durch Blätterwerk und Bäume geht fremd ein Wind. Die Ulmen singen und säuseln. Sie weinen um das tote Kind. Das ganze Dorf ließ die Arbeit ruhen, um die Tochter des Barons zu suchen. Stumm und gehorsam durchkämmten sie seine weiten Felder und dichten Wälder. Den Jagdhunden hatte man das Leintuch der Baronesse als Fährte gegeben. Über den Blutfleck hatte man geschwiegen. Am späten Nachmittag zogen schwarze Wolken auf. Imre, den Schandor zum ersten Mal seit vielen Jahren in seinem blauen Zimmer aufsuchte, um ihn zu fragen, ob er etwas gesehen habe, sprach von dunklen Schiffen, dem Untergang und einem großen Krieg. Derweil stand Maria im Schlossgarten und beobachtete, vor Panik nach Luft ringend, die Stare, die sich schreiend aus den Bäumen erhoben und als große, schwarze, wabernde Wolke über dem Schloss schwebten. Es dämmerte bereits, als ein Bauer die Baroness bewusstlos im Wald fand. Sie lag zerbrechlich und klein auf einem Moosbett, als hätte sie ein Riese sanft dort abgelegt. Ihr weißes Kleid war zerrissen, ihre Lippen waren blau und an ihren Oberschenkeln klebte getrocknetes Blut. Pawlowitsch, wie der Bauer hieß, trug Ilona aus dem dunklen Wald, wie er seine Frau vor vielen Jahren über die Türschwelle in sein dunkles Haus getragen hatte. Der Baron glaubte, der Bauer hätte seine Tochter vergewaltigt. So zerschunden sah sie aus. Aber was sollte er tun? Er zahlte ihm einen Finderlohn im Wert von 30 Hühnern aus, und die rauen, braunen Hände des Bauern schlossen sich fest um die Goldkronen. Ilona wurde in ihr frisch bezogenes Bett gelegt. Schandor überließ Dänisch, dem Knecht, seinen geliebten Rappen, damit dieser so schnell wie möglich den Landarzt Törek ins Schloss rufen konnte. Doch auch dieser wusste nicht mehr. »Ich muss sagen, hochwohlgeborener Baron, dass ich leider nicht viel zur Verfassung Ihrer Tochter sagen kann. Sie scheint einen großen Schock erlebt zu haben. Und ich glaube, oder ich bin mir fast schon sicher, so sicher zumindest, wie sich ein alter Landarzt wie ich sein kann, dass sie mit einer Unterkühlung kämpft. Ich denke, man kann nichts weiter tun, als ihr eine Bettflasche zu geben und sie dem Schlaf zu überlassen. Eine bessere Medizin als diesen gibt es ohnehin nicht. Und was das Blut an ihren Schenkeln angeht, kann ich Sie beruhigen, Herr Baron. Ihre Tochter ist nun eine Frau. Das ist alles, was es damit auf sich hat.« Der Arzt verließ das Schloss und ritt zurück ins Dorf. Die Eltern sorgten sich. Wie zwei Wächter setzten sie sich ans Kopf- und Fußende des Bettes, in dem ihre Tochter lag, und sprachen kein Wort miteinander. Im Flur brannte das Licht, fiel durch die angelehnte Tür ins Zimmer und trennte Maria und Schandor voneinander, so dass beide allein blieben mit ihrer Angst. Ilona schlief 26 Stunden lang. Dann erwachte sie mit einem solchen Heißhunger auf Fleisch, dass sie ein halbes Huhn und einen ganzen Teller Hammelnieren verschlang. Den feinen Beigeschmack schwachduftigen Urins, für den sie die Hammelnieren so gehasst hatte, nahm sie nicht mehr wahr. Es schien ihr vielmehr, als habe sie noch nie so etwas Köstliches gegessen. Als Ilona zu Ende geschlungen hatte, wischte sie ihre fettigen Hände an der obersten der vielen Bettdecken ab und sagte, »Ich habe von einer Welt geträumt, sie war bedeckt von gegrilltem Fleisch.« Ihre Eltern lächelten peinlich berührt. Was sollten sie auch tun, wenn ihre Tochter die Träume einfacher, hungriger Bauern träumte? »Es freut uns, dass es dir wieder gut geht. Wir haben uns große Sorgen gemacht«, sagte Maria. Ilona schwieg, so lange, dass Maria die Stille schon mit einer Lüge füllen wollte. Dann sagte sie, »Es war Krieg und das Fleisch waren tote Menschen.« Mehrere Wochen war es, als hätte Ilona eine Wiedergeburt durchgemacht. Sie war hilflos wie ein Neugeborenes, weinte viel und überall und konnte sich an nichts erinnern. Selbst die Bauern im Dorf, denen Herr Törek nach jedem Besuch im Schloss detaillierten Bericht über ihr Wohlergehen erstatten musste, sorgten sich. Der Arzt wusste nicht weiter. Er konnte nur immer wieder sagen, dass ihm ein solcher Fall noch nie untergekommen sei. Doch nach und nach kam Ilonas Gedächtnis zurück, kehrte zu ihr heim wie ein totgeglaubter Soldat. Aber die Bilder waren noch so zusammenhanglos, dass sie sich nichts dabei dachte. Die Zeit verging und immer mehr Erinnerungen kamen wieder, die Ilona schweigend mit sich herumtrug. Als es soweit war und sie die Worte endlich gefunden hatte, setzte sie sich vor den knisternden Kamin und erzählte, was sie aus den Trümmern ihres Gedächtnisses von jenem Tag gerettet hatte. Ilona hatte sich eine eigene Erzählsprache zulegen müssen, die so klar und schlicht war, dass sie sich unmöglich darin verheddern konnte. Ihre Eltern waren aber von dieser direkten Erzählweise, die sie ohne Vorbereitung und Umweg ins nackte, dunkle Herz des Waldes führte, so verstört, dass sie ihr kein Wort glaubten. Sie trösteten sie zwar und versicherten, ihr Jäger in den Wald zu schicken, um die Wesen zu erlegen, aber Ilona sah ihnen die Lügen an, selbst ihre Mutter. Ilona weinte und tobte, aß die Hähnchenflügel, Entenschenkel, Hasenlebern, Kalbsschnitzel und Schweinswürste mit bloßen Händen und klammerte sich so verzweifelt an Idas Rock, wenn dieser am Abend das Licht löschen wollte, dass dem Hausmädchen nichts übrig blieb, als sich neben den fiebrigen Körper der Baroness zu legen und ihren unruhigen Schlaf zu erwarten. Der Winter kam und ging, und die Eltern mussten einsehen, dass ihr familiäres Glück im Waldschloss zu Ende war. Als ein Freund des Barons ein Viertel seines Vermögens auf das falsche Rennpferd setzte, kaufte Schandor ihm eines seiner kleinen Schlösser ab, das in einem verschlafenen Städtchen lag und das Maria, Ida und die Kinder im Frühling bezogen. Er selbst blieb zurück, was weder ihn noch Maria betrübte. Natürlich taten sie so, aus Anstand voreinander und Rücksicht auf die Kinder, doch eigentlich waren sie beide froh darüber, wie sich die Dinge entwickelt hatten. Er hatte eine römische Nase, ein kluges Kinn, traurige Augen und lange, kräftige Finger, die, so oft ihr Blick sie streifte, ein Schaudern über Marias Körper jagten. Der junge Mann trug den Namen Jonathan und war Ilonas und Lojosch neuer Hauslehrer. Wie die Familie war auch er neu in dem verschlafenen Städtchen. Gekommen war er aus Wien, das er wegen seiner Dekadenz verlassen hatte. Der Überfluss an Prostituierten, Gelehrten, Automobilen, Paraden, Kinos, Bettlern, Katzen, Beamten und politischen Gesinnungen war ihm ungesund vorgekommen und die Ruhelosigkeit, in der die Städter lebten, höchst bedenklich. Er sehnte sich nach einem einfachen Leben in einer ländlichen Stadt. Am liebsten wäre er Bauer oder Feldarbeiter geworden, aber seine Finger eigneten sich, wie er wusste, nur zum Schreiben und zur Liebe. In diesen Disziplinen waren sie jedoch herausragend, denn es hatte in ganz Wien keine anderen Hände gegeben, die so schöne Gedichte geschrieben und so vielen Frauen einen Orgasmus beschert hatten. An den Gedichten lag dem jungen Mann nichts. Er verkaufte, verschenkte oder verbrannte sie. Die Orgasmen dagegen trug er mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in ein kleines, dickes Buch ein, das er immer bei sich hatte. Manchmal kam es ihm vor, als trüge er in dem Buch nicht nur die Namen, sondern auch die Seelen all dieser Frauen mit sich rum. Auch Ilona konnte sich ihm nicht entziehen. Ein einziger Blick auf ihn hatte gereicht, um ihre Knochen vibrieren zu lassen. Sie konnte nicht einmal sagen, was sie so fasziniert hatte. Ob es das Morgenlicht gewesen war, das sich durch die wassergrünen Baumkronen über ihn ergossen hatte, das tiefe Grün des kleinen Sees, vor dem er auf und ab gegangen war, oder doch er selbst, seine Art, durch all dieses Grün zu gehen und zur Insel in der Mitte des Sees zu blicken. Als sie ihm dann das erste Mal begegnet war, war sie sich sicher gewesen, dass es sich so anfühlen musste, zu sterben. Er war durch die Tür gekommen und der Raum war ein anderer. Alles wurde bedeutsam, sobald er seinen Blick darauf richtete. Und der Gedanke, dass er und sie zu einem kleinen Teil aus denselben Erinnerungen und Erlebnissen bestanden, erschien ihr vollkommen unglaublich. Während Jonathan vor der Tafel stand und ihr von den Irrfahrten des Odysseus erzählte, hing sie an seinen Lippen, ohne ein Wort zu verstehen. Um die Worte ging es ihr auch nicht, es ging ihr um die Bewegung seiner Lippen, denen sie den ganzen Tag beim Sprechen hätte zusehen können. Aber auch diese Stunde wurde irgendwann durch eine andere abgelöst, und so ging es weiter und der Morgen vorüber. Viel zu schnell. Denn nach dem Mittagessen, das der junge Lehrer stets mit ihnen einnahm, zog er sich zurück, um über das Verhältnis von Natur und Moderne nachzudenken. Dann schritt er wie ein Schlafwandler durch den Schlossgarten, und Ilona sprengte es fast das Herz bei dem Gedanken, dass er sie kaum wahrnahm. Sie war nichts als ein Kind für ihn. Nicht mal das, ein Gefäß war sie. Ein Gefäß aus feuchtem Lehm, das er formen und füllen konnte, wie ihm beliebte. Ja, nach Belieben formen und füllen konnte er sie. Doch er, der Buch führte über die unzähligen Frauen, die er zum Höhepunkt gebracht hatte, dachte gar nicht daran, ihre Unschuld in den Dreck zu ziehen und seine Liste um ihren Namen zu erweitern. Dabei tat sie alles, um seine Fantasie anzuregen und hätte nicht weniger dafür gegeben, gerade im Dreck ihre Unschuld zu verlieren. Im Rosenbeet, unter dem Schulzimmerfenster zum Beispiel. Jonathan dagegen wollte ein einfaches Leben. Er wollte morgens unterrichten und nachmittags durch seine Gedanken wandern. Er wollte den Rosen im Garten beim Wachsen zu sehen und den Flug der Schwalben studieren. Er wollte in der Sonne und im Schatten sitzen und dem Zikadengesang lauschen. Als Jonathan schon 3 Monate im Stadtschloss wohnte, ohne Maria und Ilona, die ihn umschwärmten wie Falter das Licht, richtig wahrzunehmen, hatte er einen folgenschweren Traum. Er träumte, dass er aufwachte, von den Nachtglocken geweckt, die Mitternacht schlugen. Er trat ans Fenster, sah den Mond, sah den Garten, sah den See. Die Frösche waren still, die Wassergeister stumm. Das Wasser klang, dunkelsanft um Marias Beine, die hineinschritt, die Haut aus Porzellan, die Haare aus Glas, die Augen aus Kristall. Das Wasser umschloss sie, als kehre sie zurück. Ihr nackter Körper verschwand im Dunkeln, weiß wie der Mond, und trat auf der Insel entfleischt hervor. Am nächsten Morgen, als Jonathan der Baronin gegenüber saß, war es ihm unmöglich, sie sich nicht als nacktes Skelett vorzustellen. Auch später, als er vor Ilona und Lojosch geometrische Formeln an die Tafel schrieb, gelang es ihm nicht, die Gedanken an Marias leeren Brustkorb, ihre perlweißen Schulterblätter, ihre feingliedrigen Finger und ihr schmetterlingsförmiges Becken aus seinem Kopf zu verbannen. Der Traum wütete in ihm wie ein Fieber, wochenlang. Das einzige Linderungsmittel war das Verfassen von Gedichten, die er auf gelbes Briefpapier schrieb, das er großzügig mit seinem Parfum besprühte und überall liegen ließ. Im Rosenbeet, im Speisesaal, auf der Standuhr im Flur, unter Marias Kopfkissen, am Ufer des Sees, ja selbst unter den Kirchbänken. Bald roch das ganze Schloss nach Jonathans Parfum. Doch nicht Maria, sondern Ilona fand das erste Gedicht und war sich sicher, die Worte gelten ihr. Hatte sie vorher mit ihren weiblichen Reizen gespielt, so zog sie nun mit ihnen in den Eroberungskampf. Wann immer möglich, ging sie vor Jonathan die Treppen hinauf oder hinunter und zog ihr Kleid dabei so hoch, dass dieser ihre ganzen Waden sehen konnte. Auch ließ sie in seiner Gegenwart ständig alle Dinge fallen, um anzüglich seine Hand zu streifen, wenn er sie aufhob und ihr reichte. Eines Abends, bestärkt von einem besonders glühenden Gedicht, das sie unter dem Perserteppich im Salon gefunden hatte, lauerte sie dem Lehrer im dunklen Flur auf und überfiel ihn mit ihrem erhitzten Leib, der sich nach seinen Lippen und Fingern verzehrte. Die Augustabende waren blau. Sie legten sich in die Felder wie müde Landstreicher, ließen sich im Schlosspark nieder, unter der Trauerweide am Ufer des kleinen Sees, ruhten sich auf den Betten, den Sofas, den dicken Teppichen und in den Sesseln aus, als hätten sie eine lange Reise hinter sich, als kämen sie von weit her aus einem fernen, einsamen Reich, einsamer noch als die untergehende Monarchie. An einem dieser Abende begegneten sich die Baronin und der junge Lehrer zwischen den Mondfeldern, die das Städtchen umgaben. Sie hatten die blaue Stunde beide sehnlichst erwartet, denn die staubig hellen Tage schienen ihnen unpassend, taktlos, geradezu barbarisch in Anbetracht ihrer schmerzenden Herzen. Kaum war die Sonne hinter die Hügel gesunken, hatten Maria und Jonathan das Schloss verlassen, wobei sie links und er rechts um das Städtchen spaziert war. Hinter dem Friedhof hatten sich ihre Wege gekreuzt. Sie hatten sich schon von Weitem gesehen, denn der Sommerhimmel trug noch das Licht des Tages. Zuerst hatten sie umdrehen wollen. Sie waren sich noch nie außerhalb des Schlosses begegnet. Aber natürlich war das unmöglich, nun, da sie sich gegenseitig gesehen hatten. Während sie weiter aufeinander zugegangen waren, ohne zu wissen, ob sie sich anschauen sollten oder nicht, hatten sie beide nach Worten und dem richtigen Ton gesucht, hatten leise vor sich hin murmelnd verschiedene Begrüßungen geübt und Gesprächsthemen probiert, um dann mit leeren Mündern voreinander zu stehen. Nicht einmal einen guten Abend kriegten sie hin. Sie sahen sich nur panisch an, suchten vergeblich nach all den Worten, die sie vorhin noch vor sich hergesagt hatten, und begannen schließlich laut zu lachen. Obwohl sie nie darüber gesprochen hatten, wusste Jonathan von Pahl und Maria von den zahlreichen Frauen in Jonathans jungem Leben. Die Beziehung der beiden war eine Beziehung ohne Worte. Zur selben Zeit versiegten auch die Gespräche zwischen Maria und Ilona, denn der Tochter waren die Blicke zwischen ihrer Mutter und dem Lehrer nicht entgangen. Sie begriff nun auch, wem die Gedichte eigentlich gegolten hatten, so dass ihre Mutter ihre Gegnerin wurde, ohne dass diese es ahnte. Denn anders als Ilona, die jede Geste, jedes Lächeln und jeden Blick registrierte, sah sie überhaupt nichts mehr. An Weihnachten kam der Vater. An Weihnachten musste er kommen, das wusste selbst er. Kaum stieg er aus der Kutsche, stürzte Ilona mit ihrem gebrochenen Herzen und ihren überlaufenden Augen auf ihn zu, um ihm mit zitternder Stimme von den angeblichen Vergewaltigungsversuchen des jungen Hauslehrers zu erzählen. »Es geschah zu Beginn des Winters, Vater. Die Tage waren schon kurz. Ich stand mit dem Rücken zum Fenster im Salon, um im letzten Licht zu lesen. Da trat der Herr Lehrer ein. Mir wurde sofort ganz kalt, denn mir waren seine Blicke nicht entgangen. Seine stechenden, dunklen Blicke. Ich sah ihn ja jeden Tag. Jeden Tag musste ich ihn sehen. Und wirklich ist er auf mich zugegangen und hat mich geküsst. Hat mich geküsst, Vater, mitten auf den Mund. Und ich konnte nicht schreien, nicht schlagen, nicht fliehen. Nur dastehen konnte ich, wie aus Stein. Er hat mich auf den Mund geküsst, die Stirn, den Hals, die Brust. Und dann hat er mich plötzlich gewaltsam umgedreht, sodass mein Atem die Scheibe beschlug. Da halten Gott sei Dank Schritte im Flur, sodass er von mir ablassen musste. Aber Vater, oh Vater, ich spüre noch immer seinen Atem am Hals. Und schluchzend fiel sie dem Baron an die Brust. Noch am selben Tag ging der Lehrer mit seinen gepackten Koffern zwischen den winterlichen Mohnfeldern zum Bahnhof. 3 Tage später fand ein Bauer seinen steif gefrorenen Körper, über dem die Raben kreisten. Sein Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen. Die Osterwochen des Jahres 1912 waren die Zeit der schlaflosen Nächte. Nur Lajos schlief, tief und fest. Seit er denken konnte, hatte er diesen einen Traum gehabt. Riesige Schiffe, die in eine weite dunkle See stachen. Den Hafen, in dem man sie geboren hatte, verlassend, ihre Herkunft vergessend. Bis zu jenem Tag, als er die Fotografie der Titanic in der Zeitung gesehen, ausgeschnitten und unter sein Kopfkissen gelegt hatte, waren die Schiffe altertümliche Dreimaster gewesen. Doch nun sah er das modernste Schiff der Welt, dessen 4 gigantische Schornsteine den Himmel verdunkelten und dessen Kielwasser eine schäumend weiße Straße durch den Atlantik zog. Noch war es bloß ein Traum, doch in wenigen Tagen würde es die Wahrheit sein. Bis es soweit war und sein Traum zur Realität würde, musste er noch eine Woche überstehen. Eine Woche voller Gottesdienste und Festessen, zu dem man ihn in den unbequemsten Sonntagsanzug zwängte und mit der eng geschnürten Krawatte fast erstickte. Er wünschte sich nichts mehr, als seine Haut wechseln, sich wie ein Reptil aus sich selbst herausschälen zu können. Während Lajos das Auslaufen der Titanic erwartete, war es ihm, als würde er selbst an Bord sein, wenn es soweit wäre. In seinen Gedanken stand er an Deck und sah die Hügel seines Mutterlandes verblassen, den väterlichen Leuchtturm schrumpfen und seine Geburtsinsel im Meer versinken. Alles musste versinken, untergehen, ertrinken, damit er endlich frei, endlich ein eigener, für sich stehender Mensch sein konnte, ohne die Geschichte im Rücken, den Adel am Finger und die Vorfahrenkette um den Hals. Als der Baron an einem milden Aprilabend mit einer Zeitung unter dem Arm die Allee hinab, die Treppen hinauf, den Flur entlang in Leuers Zimmer stürzte, drehte sich dieser besorgt zu ihm um und fragte: »Ist dir nicht wohl, Vater?« Und der Baron, dem das Herz noch immer im Hals schlug, antwortete atemlos: »Lies«, und warf seinem Sohn die Abendausgabe auf den Schreibtisch. Leuer schlas. Dann stand er auf, schloss das Fenster und setzte sich wieder, starrte an seinem Vater vorbei. Die Titanic war gesunken. Die Natur hatte gesiegt. Der Vater stand im Zimmer. Er trug am Finger den dunkelgrünen Siegelring. Er stand in seinem Rücken und legte ihm die Hände auf die Schultern. Lajos kam es vor, als wäre er selbst ertrunken. Einen Tag später, als seine Welt ein zweites Mal bis ins Mark ihres fragilen Knochengerüsts erschüttert wurde, stand Lajos noch immer neben sich. Auch um den Thermalsee, über den sich die Dämmerung gesenkt hatte, ging er noch gedoppelt. Er sah sein dunkles Wasser, die Bäume, die sein Ufer und die Laternen, die die Straße säumten, das hölzerne Badehaus und sich selbst, der neben sich herging. Das Fieber, das ihn wie ein Tiger umkreiste, um ihn im richtigen Moment zu Boden zu reißen und zu zerfleischen, sah er nicht. Mit malenden Schulterblättern folgte es ihm durch die Dämmerung, streifte durch das Uferschilf und pirschte sich immer näher heran, bis es mit einem gewaltigen Sprung über ihn herfiel. Er stand vor ihr und wusste nicht, wo er hinsehen sollte. Sie hatte denselben verunsichernden Blick wie vor 6 Jahren, als sie sich auf der Allee begegnet waren und er anschließend die Erinnerung geschrieben hatte, die das Schloss immer wieder ausspuckte. Um ihm auszuweichen, fixierte er ihre blauen, tränenförmigen Ohrringe. Bevor er sich vorstellen konnte, sagte sie: »Deine Haut gefällt mir. Man könnte meinen, du verlässt das Haus nur nachts.« Lawyer lächelte. »Mein Großvater war Graf Dracula.« Sie lachte. »Blödsinn. Graf Dracula hat im 15. Jahrhundert gelebt und war gar kein Vampir. Nur sonst grausam.« Lajos wagte einen erstaunten Blick in ihre Augen. »Woher weißt du das?« »Hat mir mein Vater erzählt. Er interessiert sich für Volksmärchen und Mythen. Trotzdem solltest du abends nicht allein spazieren gehen.« »Dann begleite mich doch«, sagte sie lächelnd. Sie gingen einmal um den ganzen See und dann durch die Allee zurück. Dabei erzählte sie viel von ihrer Mutter, an die sie sich kaum erinnern konnte. Ihr hatten auch die Tränenohrringe gehört. Lawyer schämte sich, denn es war sicher besser, eine Mutter zu haben, die einen in die Kirche und schicke Anzüge zwang und einem mit der Krawatte die Luft abschnürte, als gar keine mehr zu haben. Als sie zwischen ihren Häusern standen, traute er sich endlich, sie nach ihrem Namen zu fragen. »Lilly, und du?« »Lajos.« »Gute Nacht, Lajos.« »Bis bald, Lilly.« Doch bald sahen sie sich nicht, denn am nächsten Tag musste Herr Grünfeld aus geschäftlichen Gründen frühzeitig abreisen und Lilly musste mit zurück nach Wien.
Max von Pufendorf las die 3. von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Deutschland ist laut Kanzler Merz dazu bereit, sich auf NATO-Gebieten militärisch daran zu beteiligen, einen Waffenstillstand in der Ukraine abzusichern. Merz äußerte sich entsprechend nach einem Ukraine-Gipfel in Paris. Großbritannien und Frankreich unterzeichneten dabei mit der Ukraine eine Absichtserklärung für eine Truppenstationierung. Paris-Korrespondent Michael Strempel schätzt ein, ob man mit den Vereinbarungen wirklich einen Schritt weitergekommen ist.
Ja, das ist man schon. Es war nicht selbstverständlich, dass die Europäer und die Amerikaner hier einen Schulterschluss zeigen würden. Das haben sie am Ende aber geschafft. Und die Zusage der USA, dass sie eine mögliche europäische Friedenstruppe, man muss ja immer im Konjunktiv sprechen, dafür muss es ja erstmal einen Waffenstillstand geben. Aber dass die USA eine solche Friedenstruppe absichern würden, dass sie einen Waffenstillstand überwachen würden, das war Voraussetzung dafür, dass überhaupt europäische Truppen entsandt werden können. Und das hat man geschafft. Das ist ein Schritt nach vorne, aber alles